Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Eigentlich war er ein Schafzüchter und baute außerdem Maulbeerfeigen an. Doch dann musste Amos seine Heimat, eine ländliche Gegend im Südreich Juda, verlassen, weil Gott ihn nach Bethel schickte, eine bedeutende Stadt im Nordreich. Seine neue Aufgabe bestand darin, den Menschen dort das kommende Gericht Gottes anzukündigen. Keine leichte Aufgabe, wie wir bereits in den vorangegangenen Sendungen zum Amos-Buch feststellen mussten. Denn was Amos verkündete, stellte ihr ganzes bisheriges Leben, ihren Lebensstil, aber auch ihre Frömmigkeit in Frage. Mehr dazu in dieser Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«, zu der ich Sie herzlich begrüße. Schön, dass Sie sich wieder Zeit dafür nehmen. Der Prophet Amos hatte den Auftrag bekommen, in der Stadt Bethel das kommende Gericht Gottes anzukündigen. Bethel im Nordreich Israel war zu einem religiösen Zentrum geworden, in dem allerdings schon lange nicht mehr nur der Gott Israels verehrt wurde. Dort befand sich zum Beispiel auch eines der beiden goldenen Kälber, die König Jerobeam I. hatte aufstellen lassen. Doch nicht nur das machte Gott den Israeliten zum Vorwurf, sondern auch, dass sie viele seiner Gesetze und Gebote missachteten, die das Alltagsleben regeln sollten. Von mangelnder Gerechtigkeit und von Bestechlichkeit war in den letzten Sendungen schon die Rede. Davon, dass ärmere Leute drangsaliert und Wohlhabende immer reicher wurden. Und am Ende von Kapitel 5 ging es um Gottesdienstrituale, die längst ihren Sinn verloren hatten, weil sie mit dem Leben der Gläubigen nicht mehr übereinstimmten. Im vor uns liegenden Kapitel 6 wird nun auch ihre Überheblichkeit angeprangert. Gott warnt sie eindringlich davor, einfach so weiterzumachen wie bisher. Gleich der erste Vers beginnt mit einem Weheruf. Dabei ist Amos sicher kein Prophet, der immer gleich Wehe ruft, wenn ihm etwas bitter aufstößt. Andere Propheten sind darin viel besser, und selbst im Buch der Offenbarung erklingt das Wehe häufiger als bei Amos. Wehe ist ja auch nicht nur ein Ausruf, der Bestürzung signalisiert oder mit dem eine Drohung beginnt. Wehe kann auch einfach heißen, nun mal langsam, haltet einen Moment inne und hört genau zu, was ich euch zu sagen habe. Denn das Folgende ist sehr wichtig. Vers 1. Weh den Sorglosen zu Zion und weh denen, die voll Zuversicht sind auf dem Berge Samarias, den Vornehmen des Erstlings unter den Völkern, zu denen das Haus Israel kommt. Zion, das ist der Name des Tempelbergs in Jerusalem. Hier steht der Name Zion allerdings stellvertretend für die ganze Stadt Jerusalem und die wiederum für das ganze Südreich Juda. Samaria dagegen ist eine der wichtigsten Städte des Nordreiches. Demnach werden in diesem Vers beide Teile des Volkes angesprochen, Juda und Israel, das Südreich und das Nordreich. Auf dem Berg Zion befindet sich sozusagen das Zentrum des jüdischen Glaubens. Dort steht Gottes Tempel. Aber auch die Stadt Samaria ist zu einer Metropole geworden. Zeitweise war sie die Hauptstadt des Nordreiches. Vers 1 beginnt mit den Worten »Weh den Sorglosen zu Zion«. Damit sind vermutlich Menschen gemeint, die einfach unbesorgt und locker in den Tag hineinleben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass sich vor allem jüngere Leute früher gern mit den Worten »Bleib locker« voneinander verabschiedet haben. Genau das tun die Israeliten im Südreich Juda. Sie bleiben stets locker, weil es den meisten recht gut geht und sie sich in Sicherheit fühlen. Genauso die Menschen im Nordreich. Deshalb ruft Amos ihnen zu, weh denen, die voll Zuversicht sind, auf dem Berge Samarias. Samaria ist zeitweise die Hauptstadt des Nordreiches. Dort haben König Ahab und seine Gemahlin Isebel gelebt und dort sind wunderschöne, mit Elfenbein verzierte Paläste gebaut worden. Die Berge Samarias sind eine so hervorragende, natürliche Befestigung, dass die Stadt später der assyrischen Belagerung 3 Jahre lang standhält, bevor sie schließlich doch fällt. Aber zu dem Zeitpunkt, als der Prophet Amos seine Gerichtsbotschaft verkündet, fühlen sich die Einwohner von Samaria absolut sicher. Und vielen geht es materiell gesehen gut. Als nächstes werden in Vers 1 die Vornehmen des Erstlings unter den Völkern genannt, zu denen das Haus Israel kommt. Mit dem Erstling unter den Völkern ist das Volk Israel als Ganzes gemeint, weil es von Gott auserwählt wurde. Und die Vornehmen des Erstlings sind wahrscheinlich die Männer, die von Rang und Namen sind, also die Fürsten Israels. Zu diesen teilweise gottlosen und sorglosen Häuptern des Volkes kommt das Volk Israel, um Gerechtigkeit und Hilfe zu bekommen. Deshalb heißt es in unserem Bibelvers, zu denen das Haus Israel kommt. Aber die Fürsten interessieren sich nur für ihre eigene Bequemlichkeit und dass es ihnen gut geht. Weiter mit Vers 2. Geht hin nach Kalne und schaut und von da nach Hamat, der großen Stadt, und zieht hinab nach Gat, der Philister. Seid ihr besser als diese Königreiche? Ist euer Gebiet größer als das ihre? Um es gleich vorwegzunehmen, nein, Israel ist nicht besser als die umliegenden Völker. In diesem Vers heißt es zunächst, geht hin nach Kalne und schaut. Kalne ist eine der Städte, wo die beiden Flüsse Tigris und der obere Zab aufeinandertreffen. In diesem Gebiet liegt die Stadt Kalne und die noch bekanntere Stadt Ninive und bilden ein wichtiges Zentrum in der Gegend. Weiter heißt es in Vers 2, und von da nach Hamat, der großen Stadt. Hamat ist eine große Stadt in Syrien. Jetzt gehen wir gedanklich nach Süden. Als nächstes lesen wir, und zieht hinab nach Gat, der Philister. Gat liegt im Süden des Philisterlandes und ist die größte Stadt der Philister. Dann kommt in unserem Bibelvers die entscheidende Frage. Seid ihr besser als diese Königreiche? Ist euer Gebiet größer als das ihre? Mit anderen Worten, schaut euch diese anderen Völker an. Warum glaubt ihr, dass ihr ihnen überlegen seid? Ihr seid nicht überlegen. Vor allem begeht ihr die gleichen Sünden wie sie. Aber eure Verantwortung ist größer. Ihnen hat sich Gott nicht offenbart, aber euch. Und nun wird Amos drei Sünden aufzählen, die im ganzen Volk Israel vorherrschen. Aufgrund dieser drei Sünden wird das Nordreich schon bald dem Untergang geweiht sein. Aber diese Sünden führten auch zum Untergang von Babel. Sie ruinierten Ägypten, sie ruinierten Griechenland und sie ruinierten Rom. Sie ruinierten viele große Völker. Früher wurde gesagt, im britischen Weltreich, dem British Empire, geht die Sonne niemals unter, denn es war das größte Kolonialreich der Geschichte. Immer war es irgendwo in diesem riesigen Reich gerade hellichter Tag. Doch längst ist dieses Reich zerbrochen. In Vers 3 heißt es zunächst über die Israeliten, die ihr meint, vom bösen Tag weit ab zu sein und trachtet immer nach Frevelregiment. Die Israeliten beruhigen sich offenbar selbst, indem sie sagen, ja, es kommt ein Tag des Gerichts, aber das dauert noch, darum brauchen wir uns nicht zu sorgen. Das sagt übrigens auch der König Hiskia zum Propheten Jesaja, als dieser ihm ankündigt, dass auch über das Südreich Gottes Gericht kommen wird und dass die Bewohner des Südreiches in die Gefangenschaft nach Babel geführt werden. Hiskia fragt, wird das zu meiner Zeit sein? Jesaja sagt, nein, es wird nicht zu deiner Zeit sein. Und sogar Hiskia, der ein großartiger König war, sagt, nun, dann ist ja alles in Ordnung. Auch unsere Generation heute hinterlässt den Enkeln verschiedene Probleme, die es eigentlich nicht geben müsste. Viele Länder schieben einen großen Schuldenberg vor sich her, und auch mit dem Umweltschutz steht es nicht zum Besten. Ich habe mir früher oft Sorgen gemacht um meine Tochter und die Zeit, in der sie leben wird. Jetzt sorge ich mich um meine beiden kleinen Enkel und die Welt, die sich noch weiter verändern wird. Was sind nun aber die drei Sünden, die zur Zerstörung eines Volkes beitragen? Die erste Sünde wird in Vers 4 genannt. Dort heißt es über die Israeliten, die ihr schlaft auf elfenbeingeschmückten Lagern und euch streckt auf euren Ruhebetten. Ihr esst die Lämmer aus der Herde und die gemästeten Kälber. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was soll daran verwerflich sein, wenn man gut schläft und dann eine leckere Mahlzeit zu sich nimmt? Nun, was hier angedeutet wird, kommt zum Beispiel in der Bibelübersetzung Hoffnung für alle deutlich besser zum Ausdruck. Dort lautet Vers 4 folgendermaßen: Ihr räkelt euch auf weich gepolsterten, elfenbeinverzierten Betten und esst das beste Fleisch von Lämmern und Kälbern. Der Begriff sich räkeln bedeutet hier wohl sich wollüstig dem Sex hingeben. Und der Vergleich mit dem Verzehr von Lamm- und Kalbsfleisch deutet meines Erachtens auf eine gewisse Maßlosigkeit. Es sind die Sünden des Fleisches, die hier genannt werden. Angesprochen wird hier vor allem die Oberschicht. Es heißt ja, die ihr schlaft auf elfenbeingeschmückten Lagern. König Ahab und seine Frau Isebel haben in Samaria einen Palast mit viel Elfenbeinverzierungen bauen lassen. Inzwischen wurden inmitten der Trümmer des Palastes und dem ganzen Schutt viele sehr feine, zierliche Gefäße gefunden, die aus Elfenbein gefertigt sind. Der Palast steht beispielhaft für das luxuriöse Leben, das die obere Klasse in der Zeit von Amos führt. Auch andere wohlhabende Leute räkeln sich auf elfenbeingeschmückten Lagern. Sie haben Betten wie Könige und machen sich keine Sorgen um die Zukunft. Ist das nicht auch eine passende Beschreibung für den Lebensstil vieler Menschen heutzutage? Ich will hier nicht den Untergang des christlichen Abendlands prophezeien, aber ich wage zu behaupten, bis jetzt hat kein Volk einen solchen Einbruch der Sünde überlebt. Rom war wahrscheinlich die größte aller Nationen. Doch warum brach das Römische Reich auseinander? Rom wurde nicht von einem äußeren Feind zerstört. Der englische Historiker Edward Gibbon verfasste in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein grundlegendes Werk mit dem Titel »Verfall und Untergang des Römischen Imperiums«. Darin behauptet er, dass die Zerstörung und Zersetzung der Familie als wesentlicher Baustein der Gesellschaft ein Hauptgrund war für den Untergang Roms. Als die Unmoral Einzug hielt, begann das Volk zu zerbrechen. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch Amos. Die zweite allgemeine Sünde des Volkes Israel wird meines Erachtens in Vers 5 genannt. Dort heißt es: Und ihr spielt auf der Harfe und erdichtet euch Lieder wie David. Ja, richtig, es geht hier um Musik. Die Israeliten haben zu dieser Zeit offenbar eine Menge neuer Lieder gedichtet und wollten es König David, ihrem musikalischen Vorbild, gleichtun. Doch das muss gehörig in die Hose gegangen sein, denn sonst würde dieses an und für sich löbliche Vorhaben hier nicht als negativ gebrandmarkt werden. Was läuft hier falsch? Nun, die Musik wird anscheinend nicht mehr für das benutzt, wofür sie zur Zeit Davids benutzt wurde. David war in dieser Hinsicht ein Genie und seine Musik sollte Gott loben und verherrlichen. Auch zur Zeit von Amos gab es sicherlich talentierte Komponisten und Musiker, aber ihre Musik diente nicht mehr dem Lob Gottes. Stattdessen brachte diese Musik die Menschen von Gott und von der Anbetung Gottes ab. Und nun folgt die dritte allgemeine Sünde des Volkes Israel. Hören Sie dazu Vers 6. Und ihr trinkt Wein aus Schalen und salbt euch mit dem besten Öl, aber bekümmert euch nicht um den Schaden Josefs, also um den drohenden Untergang der Nachkommen Josefs. Sie trinken Wein aus Schalen. Das könnte bereits darauf hindeuten, dass der Wein in größeren Mengen konsumiert wird. Und salbt euch mit dem besten Öl, aber bekümmert euch nicht um den Schaden Josefs. In dieser Zeit geben sich die wohlhabenden Menschen offensichtlich große Mühe, gut zu riechen. Was heute das Deodorant für unter die Achseln ist, mussten damals wohlriechende Öle bewerkstelligen, mit denen man sich einsalbte. Ob man heute dieses oder jenes Deodorant verwendet, spielt keine große Rolle. Aber übermäßiger Alkoholkonsum ist nach wie vor ein Riesenproblem. Trunkenheit im Straßenverkehr zerstört Menschenleben. Alkoholismus zerstört die Gesundheit der Betroffenen und er zerstört Ehen und Familien. Vor Jahren habe ich mir im Fernsehen ein Interview mit dem Chef einer Spirituosenfirma angeschaut. Da ging es um die Gefahr, dass sich vor allem Jugendliche leicht zum Alkoholkonsum verführen lassen. Der Chef dieser Firma äußerte Verständnis darüber, dass Eltern sehr besorgt sind, wenn sie davon Wind bekommen, dass ihre Teenagerkinder heimlich alkoholische Getränke zu sich nehmen. Er sagte, Teenager werden in einer Gruppe oft versucht, Dinge zu tun, die sie allein nicht tun würden. Aber wenn sie als Erwachsener ein gutes Vorbild für ihre Kinder sind, werden sie nur selten über die Stränge schlagen. Na prima, dachte ich mir, da sagt mir also ein Vertreter der Alkoholindustrie, dass ich mir nicht so viel Sorgen machen soll. Ist das denn glaubwürdig? Liebe Hörer, vor Jahren habe ich einmal ein Gedicht gelesen, das mich sehr berührt hat. Es trug den Titel »Es geht niemanden etwas an«. Ich möchte versuchen, es mit meinen eigenen Worten wiederzugeben. »Es geht niemanden etwas an, ob ich trinke«. Mich interessiert auch nicht, was die Nachbarn denken oder welche Gesetze ich breche, wenn ich betrunken bin. Mir ist einzig und allein wichtig, dass ich immer ein volles Glas in der Hand halte. Diese Freiheit lasse ich mir nicht nehmen. Es ist mein gutes Recht zu trinken, wann und wo ich will. Und so kippte sich dieser Mann ein Glas nach dem anderen hinter die Binde, ohne Rücksicht auf seine Mitmenschen und ohne Rücksicht auf irgendwelche Vorschriften. Er stieg in seine alte Karre und drückte aufs Gas, mit 70 oder 80 in die Kurven, die Augen glasig und ein Grinsen im Gesicht. Dann wollte er überholen, doch plötzlich ein Knall, ein Schrei und splitterndes Glas. Das andere Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Sein Fahrer konnte sich befreien und aus dem Wagen klettern, doch seine Frau war eingeklemmt. Er brauchte die Hilfe des Betrunkenen, denn das verunglückte Auto begann zu brennen. Doch der saß benommen am Straßenrand und lallte vor sich hin. Im Autowrack verbrannte unterdessen die Frau. Nur das gemeinsame Baby konnte der Mann in letzter Sekunde retten. Und trotzdem, immer noch sind manche davon überzeugt, es geht niemanden etwas an, wenn ich mein Glas erhebe. Als mündiger Bürger ist es mein gutes Recht, Alkohol zu trinken, wann und wo ich will. Soweit dieser Text, den ich hier mit meinen eigenen Worten wiedergegeben habe. Im Original handelt es sich um ein Gedicht mit dem Titel »Es geht niemanden etwas an«. Der Autor ist mir nicht bekannt. Und nun wieder zurück zu unserem Bibeltext aus dem Amosbuch, Kapitel 6. Ich bin der Meinung, dass hier in den Versen 4 bis 6 drei Arten von Sünde aufgezählt werden, die für jedes Volk zu einer ernsten Gefahr werden können und die in der Tat schon vielen Völkern zum Verhängnis geworden sind. Nämlich erstens sexuelle Maßlosigkeit, zweitens Musik, die Menschen in eine fragwürdige Stimmung versetzt und dabei Gott nicht ehrt, und drittens Alkoholkonsum, der aus dem Ruder läuft. Gefährlich an diesen sogenannten Sünden des Fleisches ist vor allem, dass die meisten Menschen nicht glauben wollen, wie schnell sie von diesen Sünden beherrscht werden können. Und selbst wenn es schon soweit ist, wiegeln wir ab. In den USA reden viele davon, dass es Zeit geworden sei, die überkommenen puritanischen Moralvorstellungen endlich abzulegen. Doch es war der Glaubensmut der sogenannten Pilgerväter, der die Vereinigten Staaten über einen sehr langen Zeitraum geprägt hat. Im Jahr 1620 verließen sie England auf einem Schiff namens Mayflower und segelten über den Atlantik. Ihr frommer und kompromissloser Lebensstil hat aus meiner Sicht viel Gutes bewirkt. In Kontinentaleuropa wiederum war der Pietismus ab dem 17. Jahrhundert die wichtigste Reformbewegung. Er zeichnete sich dadurch aus, dass er wichtige geistliche Themen und ein konsequentes Leben als Christ mit wichtigen sozialen Anliegen verband. Doch anstatt das zu würdigen, hört man heute des Öfteren die Forderung, es sei an der Zeit, die pietistische Frömmigkeit endlich abzulegen. Liebe Hörer, ich bin mir sicher, wir tun uns mit solchen und ähnlichen Forderungen keinen Gefallen. Wir brauchen bloß auf das zu sehen, was mit dem Nordreich Israel passierte, nachdem der Prophet Amos vor dem Gericht Gottes gewarnt hatte. Das Nordreich wurde von den Assyrern eingenommen und ein Großteil der Bevölkerung ging in die Gefangenschaft. Sexuelle Maßlosigkeit, Musik, die Gott nicht ehrt, und Alkoholkonsum, der aus dem Ruder läuft, haben wohl entscheidend dazu beigetragen. Oder mit anderen Worten, Wein, Weib und Gesang, das halten nicht wenige Menschen für den Sinn des Lebens. Doch das ist nicht der Sinn des Lebens, sondern ein Weg, der zum Tode führt. Ja, im Grunde handelt es sich um eine Philosophie, die besagt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Man könnte auch sagen, pflück die Blume, solange du es kannst, denn es kommt eine Zeit, in der man keine Blumen mehr pflücken kann. Mit anderen Worten, Hauptsache, du hast Spaß. Doch wenn ein Mensch oder ein Volk diesen Weg geht, wartet am Ende nicht ein Topf voller Gold, sondern es ist ein Weg in den Tod. Und das kann man getrost wortwörtlich nehmen. Dieser Weg hat schon vielen Menschen und auch ganzen Völkern den Tod gebracht. Alle diese Gedanken zeigen übrigens etwas sehr Interessantes über das Herz des Menschen. Man kann die ganze Welt in dieses Herz tun, aber es wird nicht zufrieden sein. Nur Gott kann die Leere des menschlichen Herzens füllen. Die Schuld der Israeliten wiederum wird zur Zerstörung des Volkes führen. Was der Prophet Amos dem Volk Israel mitzuteilen hat, ist ganz schön bitter. Ich hoffe, dass Sie das nicht davon abhält, auch die nächste Folge aus der Sendereihe durch die Bibel wieder einzuschalten. Und ich möchte der Bemerkung von vorhin, dass nur Gott die Leere des menschlichen Herzens füllen kann, noch gerne einen Vers aus dem Neuen Testament hinzufügen. Jesus Christus spricht, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.